hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch. Das ist Reflexe. Was genau gehört mir, wenn ich ein Buch oder eine DVD kaufe? Internet und Digitalkopie haben die Weitergabe und Nutzung von Filmen, Musik und Büchern revolutioniert. Das Schweizer Urheberrecht wird derzeit revidiert, um den neuen Möglichkeiten Rechnung zu tragen. Was wird erneuert? Wer setzt sich wofür ein und welche Interessen steuern die Revision? Michael Sennhauser hat zu einigen Punkten zwei Spezialisten befragt. Roger Chevala, den Geschäftsführer von Audiovision Schweiz, und Dieter Meyer, seinen Kollegen von Swiss Image.
Ein Tisch ist ein Tisch. Wenn ich ihn kaufe, gehört er mir. Deutlich komplexer ist das mit einem Buch, einer CD oder gar mit einem Film auf DVD. Kaufe ich ein Buch, gehört mir zwar das Papier, auf dem es gedruckt ist, sein Inhalt aber geht nur bedingt in meinen Besitz über. Was ich damit anstellen darf und was nicht, regelt in der Schweiz wie in den meisten europäischen Ländern das Urheberrecht. Und dieses Urheberrecht wird zurzeit revidiert, umgebaut. An diesem Umbau sind etliche Interessengruppen beteiligt. Eine davon sind die sogenannten Verwertungsgesellschaften wie ProLiteris oder Swiss Image. Sie vertreten die Interessen der Urheber, der Autoren, sorgen also dafür, dass Schriftstellerinnen, Musiker oder Filmemacher die ihnen zustehenden Tantiemen erhalten. Dazu hören Sie im zweiten Teil dieser Sendung Dieter Meyer, den Geschäftsführer von Swiss Image, welche die Rechte der Filmemacher verwaltet. Roger Chevala ist Geschäftsführer von Audiovision Schweiz. Das ist der Dachverband der Schweizer Audiovisionshändler und natürlich ist auch diese Interessengruppe aktiv an der Revision des Urheberrechtsgesetzes beteiligt. Roger Chevala erklärt, warum das Urheberrechtsgesetz in der Schweiz erneuert werden muss.
Ja, also ich meine, die Geschichte des Urheberrechts lässt sich eigentlich anhand der technischen Entwicklung verfolgen. Die technische Entwicklung eilte der Gesetzgebung immer voraus und irgendwann musste dann die Gesetzgebung so geändert werden, dass sie einigermaßen wieder auf die technische Entwicklung passt. Wenn wir das heutige Urheberrechtsgesetz anschauen, so ist es ein Gesetz der späten 80er Jahre, der frühen 90er Jahre, in Kraft treten 1993 und 1993 haben wir vielleicht schon etwas vom Internet gehört, aber sicher existiert das Internet nicht so, wie wir es heute kennen. Und darum muss jetzt mit der laufenden Urheberrechtsrevision die rechtliche Antwort auf die neue Verbreitungsform via Internet von Inhalten gefunden werden.
Musik und Filme, Bilder und Texte, all diese Kulturprodukte können heute über Internet verbreitet werden. Diese digitale Reproduktion erzeugt allerdings nicht Kopien im klassischen Sinne, sondern identische Klone, Kopien, die vom Original nicht zu unterscheiden sind. Ein DVD-Händler lebt vom Verkauf oder der Vermietung solcher Klone. Tatsächlich verkauft aber auch er nicht einfach die Plastikscheibe, sondern ein begrenztes Nutzungsrecht der Daten, die darauf enthalten sind. So wie der Buchhändler mit einer Ausgabe des Homo Faber von Max Frisch seinem Kunden ein begrenztes Nutzungsrecht überlässt. Digitale Datenträger und das Internet sind zwar ideale Verkaufskanäle, aber gerade weil sich die Werke so leicht reproduzieren lassen, versucht sich die Industrie zu schützen. Unter anderem mit immer neuen technischen Maßnahmen, die meistens nach kurzer Zeit wieder veraltet sind. Da ist es für Audiovision Schweiz natürlich naheliegend, nicht nur das Kopieren verbieten zu lassen, sondern gleich auch noch das Knacken des Kopierschutzes.
Absolut, es ist absolut nötig, dass wir das Knacken der Kopierschutzmaßnahmen verbieten und diese Kopierschutzmaßnahmen auch rechtlich schützen. Das ist darum notwendig, weil der Vertriebsweg über das Internet ist der Vertriebsweg der Zukunft, ganz klar. Ich denke, längerfristig wird die CD oder die DVD als physischer Träger ein Auslaufmodell sein. Also müssten Sie den Vertriebsweg über das Internet vor dem schrankenlosen Kopieren auch schützen können, sonst verkaufen Sie einfach nichts mehr. Weil warum, können Sie sich als Konsument sagen, warum soll ich für etwas bezahlen, wenn ich es gratis bekommen kann? Und das kann nicht die Zukunft der Unterhaltungsindustrie sein, weil es sonst schlicht keine Kreationen mehr gibt. Ganz abgesehen davon, dass sich neue Geschäftsmodelle auftun, die wir heute noch nicht kennen und die auf einen wirksamen Kopierschutz angewiesen sind.
Roger Schöwaller. Eines dieser neuen Geschäftsmodelle ist zum Beispiel Video on Demand, erklärt Roger Schöwaller.
Warum sollen Sie sich einen Actionfilm kaufen, wenn Sie diesen Actionfilm mit einiger Wahrscheinlichkeit nur einmal ansehen werden? Dieses einmal ansehen, das kann man mit einem Digital Rights Management schützen. Sie kriegen als Konsument genau das, was Sie gekauft haben, nämlich das Recht, diesen Film einmal anzusehen, und Sie haben auch nur dafür bezahlt. Und ich denke, es geht genau um solche Sachen. Wenn wir, wenn die Industrie Werke mit Digital Rights Management nicht schützen kann, dann können wir auch kein Vermietsystem aufmachen, dann bleiben wir auf dem Verkaufssystem sitzen, zum Nachteil auch des Konsumenten.
Nun haben aber diese Kopierschutzmaßnahmen, die digitale Rechteverwaltung, etliche vom Konsumenten nicht erwünschte Auswirkungen. Kopiergeschützte CDs und DVDs laufen nicht auf allen Geräten. Mit kopiergeschützter Musik aus dem Internet bindet sich die Konsumentin an einen bestimmten Anbieter. Windows-Musik läuft nur auf Windows-Geräten, Apple-Musik nur auf Apple-Geräten. Und sogar Kinobetreiber liefern sich mit dem Entscheid für ein bestimmtes digitales Projektionssystem auf lange Zeit einem einzigen Anbieter aus.
Schauen Sie, das Problem existiert tatsächlich für den Konsumenten, sei er nur ein Endkonsument oder ein Konsument, wie Sie es eben gesagt haben, im Sinne eines Kinobetreibers, der einen digitalen Projektor anschaffen muss. Das ist tatsächlich für den Konsumenten nicht sehr angenehm und er wird sich irgendwann für ein Produkt entscheiden müssen. Wir von Audiovision Schweiz können diese Systeminkompatibilität nicht lösen, weil sie schlussendlich auf dem Wettbewerb der Hersteller beruhen. Bei Musik und bei Film ist es zurzeit auch noch so. Ob das so bleiben wird, wage ich zu bezweifeln. Ich denke, irgendwann wird sich ein Standard durchsetzen.
Nun ist aber möglicherweise gerade dieser zu erwartende Standard das größte Problem. Digitale Rechteverwaltung kann definitionsgemäß nicht über einen offenen, für alle zugänglichen Standard, wie zum Beispiel die deutsche Industrienorm DIN, erfolgen. Wenn nun aber das revidierte Urheberrecht tatsächlich das Umgehen von Kopierschutzmaßnahmen verbietet, fördert es möglicherweise neue Monopole. Ganz abgesehen davon, dass Konsumenten es mittlerweile gewohnt sind, Filme oder Musik für den Eigengebrauch zu kopieren. Sei das nun eine CD für das Autoradio oder eine Kopie der Film-DVD für die Kinder, damit diese nicht das Original zerkratzen. Diese sogenannte Privatkopie, die derzeit in der Schweiz noch völlig legal ist, gehört zu den Streitpunkten in der aktuellen Urheberrechtsrevision. Audiovision Schweiz will zwar nicht die Privatkopie verbieten, wohl aber das digitale Kopieren geschützter Inhalte, wie Roger Schöwaller erklärt.
Also Ihre privaten Kopierechte werden nicht beschnitten. Sie haben kein Recht erworben, sich mit einer beliebigen Kopie, mit einer beliebigen Technik eine Kopie erstellen zu können. Sie können auch in Zukunft ein Mikrofon vor den Lautsprecher halten und sich diese Sache analog aufnehmen. Das ist nicht verboten, immer noch erlaubt. Und wenn Sie das mit einem guten Gerät machen, dann haben Sie immer noch eine Kopie. Aber Sie haben keinen Klon mehr. Das ist der Unterschied. Und ich denke, hier muss sich der Konsument vielleicht schon noch etwas geschichtlich bewusst werden, dass früher die Großmutter die Schallplatte kaufte und diese Schallplatte auf den Boden fallen ließ, die Schallplatte zersprang. Sie hatte keine Möglichkeit, eine Kopie zu machen, und der Händler wird ihr damals kein Ersatz gratis angeboten haben. Sie musste die Schallplatte neu kaufen, auch wenn die Platte verkratzt wurde, weil die Nadel unvorsichtig aufgesetzt wurde, musste eine neue Platte gekauft werden. Und heute denkt der Konsument, er habe ad infinitum das Recht erworben, sich ein Werk erhalten zu können, weil er irgendwann einmal gekauft hat oder sein Vorfahre gekauft hatte. Und das ist ja nicht der Fall, das kann es nicht sein.
Auch das Argument, dass es wohl schwierig sein dürfte, den Konsumenten eine verfügbare und bequeme Technik einfach zu verbieten, lässt Roger Schöwaller nicht gelten.
Das ist überall so mit der Technik. Alle möchten die Möglichkeiten der modernen Technik ausreizen. Das ist zum Teil bequem und zum Teil unangenehm. Und wenn wir die Sicht des Konsumenten einnehmen, dann möchten wir selber die Technik, die uns der Computer ermöglicht, gerne vollständig ausnutzen. Auf der anderen Seite haben wir es nicht gerne, wenn andere Leute Persönlichkeitsprofile über uns erstellen auf ihren Computern. Auch diese Leute nutzen die Technik voll aus und ich denke, es ist einsichtig, dass man in einer Datenschutzgesetzgebung das Erstellen von Persönlichkeitsprofilen verbietet oder zumindest erschwert. Es ist eben nicht alles, denke ich, richtig, was die Technik kann. Hier braucht es einen rechtlichen Rahmen.
Das Thema Privatkopie und Kopierschutz ist einer der Knackpunkte bei der laufenden Urheberrechtsrevision. Unter anderem darum, weil nicht alle Lobbygruppen die gleichen Interessen haben. Wir kommen im zweiten Teil der Sendung darauf zurück. Es gibt aber neben den rein rechtlichen Überlegungen rund um die Urheberrechtsrevision auch noch ganz andere Implikationen. Unser kultureller Fundus ist spätestens mit der sogenannten Postmoderne zu einer Grabbelkiste geworden. Das Zitieren, Mixen, Mashen, Samplen und Weiterverwerten kultureller und popkultureller Inhalte ist die wohl grundlegendste neue Kulturmethode überhaupt. Nicht nur Musiker samplen fremde Werke, die gesamte Kunst funktioniert nicht mehr ohne Zitate, ganz abgesehen von den Medien und den Geisteswissenschaften, die sich mit der Verfügbarkeit digitaler Archive radikal verändert haben. Dass sich hier nicht alles rückgängig machen oder gar verbieten lässt, ist auch Roger Schöwala von Audiovision Schweiz ganz klar.
Ja, also ich denke, hier sind wir tatsächlich nun bei einem urheberrechtlichen Problem, das diskutiert werden soll, das diskutiert werden muss, nämlich der Umfang des Zitatrechts. Das Zitatrecht ist heute im Urheberrecht verankert, es gilt für die verschiedenen Kategorien von Werken. Darüber kann man durchaus diskutieren, inwieweit das Zitatrecht ausgeweitet werden müsste. Aber sicher ist eines, das Zitatrecht findet mit Sicherheit dort eine Grenze, wo ein vollständiges Werk kopiert wird und unverändert wiedergegeben wird. Dann können wir, auch wenn wir das Zitatrecht ausweiten, eben nicht mehr vom Zitat sprechen.
Nun hat gerade das World Wide Web die Grenzen zwischen professionellen, kommerziellen und privaten Kulturverwertern verfließen lassen. Wenn auf der Videowebsite YouTube verspielte Privatleute Ausschnitte aus Fernsehserien oder Kinofilmen zu neuen Kurzfilmen, Parodien oder Satiren zusammenschneiden, dann ist das aus Sicht der Rechteinhaber nur so lange tolerierbar, wie damit ihr Geschäftsmodell nicht tangiert wird. Roger Schöwala.
Ich denke tatsächlich, dass unsere Welt eine Technik entwickelt hat, blitzschnell auf verschiedenste Werke zuzugreifen. Das ist auch durchaus ein Fortschritt, denken wir, für die Forschung, wo das auch durchaus notwendig ist. Aber ich denke, wir müssen auch Lösungen finden, die in modernen Formen das Zitatrecht ermöglicht, aber es auch irgendwo beschränkt.
Nun zeigt aber gerade das Beispiel von YouTube, dass die Dimensionen sich verändert haben. Seit der Internetgigant Google das Videoportal gekauft hat, ist es nämlich vorbei mit dem fröhlichen Mixen. Amerikanische Fernsehsender, die vorher bloß unruhig zugeschaut haben, wie die Kids ihre Inhalte schamlos neu verwertet haben, rüsten jetzt auf. Denn selbst wenn die einzelnen YouTube-Autoren ohne kommerzielle Absicht zitieren, verdient letztlich Google an den vielen attraktiven Kurzfilmen kräftig Geld. Spätestens dann, wenn auf den YouTube-Seiten Werbung geschaltet wird, die von den Fernsehstationen abwandert, ist absehbar, dass diese sich zu wehren beginnen, international. Dazu noch einmal Roger Schöwala von Audiovision Schweiz.
Also ich denke, das ist die Entwicklung des Internets allgemein. Und darum meine ich, dass im Internetzeitalter Urheberrechtsgesetzgebung nicht mehr einfach national erfolgen kann. Und ich denke, hier ist tatsächlich die WIPO oder französisch abgekürzt die OMPI gefordert, hier Leitplanken zu setzen, die global gelten. Es ist ein Witz, wenn wir in der Schweiz Gesetzgebung machen für das Internet und dann die Anbieter abwandern in irgendwelche Drittstaaten, meistens außerhalb von Europa, und dort ihre illegalen Angebote fortsetzen. Hier ist, denke ich, die Weltgemeinschaft im Bereich des Urheberrechts sehr stark gefordert, in den nächsten Jahren Lösungen zu finden.
Dieter Meyer ist der Geschäftsführer von Swissimage. Swissimage ist unter anderem die Verwertungsgesellschaft der Filmemacher. Als Verwertungsgesellschaft treibt Swissimage für ihre Gesellschafter Tantiemen ein, überall dort, wo ihre Werke zur Aufführung kommen. Bei den Kinobetreibern, bei den Fernsehanstalten, aber auch bei den Videohändlern und bei Firmen und Privaten, zum Beispiel über die sogenannte Leerträgerabgabe. Eine pauschale Abgabe auf Datenträger wie früher Tonbandkassetten, heute CD oder DVD-Rohlinge, die potenziell zum Kopieren urheberrechtlich geschützter Werke genutzt werden können. Auch Swissimage war und ist als Lobbyist an der laufenden Urheberrechtsrevision beteiligt. Ich wollte von Dieter Meier wissen, was aus seiner Sicht die wichtigste Neuerung im revidierten Urheberrecht sein wird.
Neu wird explizit vorgesehen sein, dass die Rechte zum Zugänglichmachen, auf Neudeutsch Making Available Rights, dass die ausdrücklich im Gesetz erwähnt werden. Diese Rechte sind wichtig für Video on Demand beispielsweise, dass man eben den Kunden Werke zur Verfügung stellen kann, zugänglich machen kann, damit diese Werke abrufen können von Ort und Zeiten ihrer Wahl.
Während also zum Beispiel das Fernsehen einen Film bisher ausstrahlte und aufgrund eines ausgehandelten Schlüssels dafür Abgaben an Swissimage leistete, werden bei Video on Demand Gebühren fällig, wenn ein Film auf Abruf zur Verfügung gestellt wird, über Internet oder Kabel. Da stellt sich allerdings schnell die Frage, wie weit ein Schweizer Rechteverwerter Einfluss nehmen kann, wenn ich mir über Internet einen Film von einer kanadischen Website anschaue.
Ich denke, das mit dem Internet und weltweit zur Verfügung stellen, das kann man, aber das ist nicht zwingend. Internet hebelt die territoriale Beschränkung nicht aus. Das sehen wir bei diesen neuen Diensten des Weitersendens über IP-basierte Netze. Also Z2 ist in der Lage, ihr Angebot auf die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein zu beschränken, und zwar über die IP-Adresse des Kunden. Und das wird auch so gemacht, das ist problemlos möglich. Und ich denke, auch bei Video on Demand werden das doch vor allem nationale Vertriebskanäle sein, weil es die nationalen Anbieter, seien es Kabelnetze oder Telekomnetze, die haben Kundenbeziehungen, die haben ein Abrechnungssystem, der Kunde erhält jeden Monat eine Rechnung und da kann man auch gleich Video on Demand abrechnen. Und das kommt auf den Fernsehschirm und nicht auf den Computerbildschirm.
Nun handeln Verwertungsgesellschaften im Auftrag ihrer Gesellschafter. Ein Schweizer Filmemacher ist nicht gezwungen, seine Rechte über Swissimage einzufordern. Und auch ausländische Rechteinhaber können sich aussuchen, wen sie mit der Wahrung ihrer Interessen in der Schweiz beauftragen wollen. Und dann stellt sich immer auch die Frage nach der Form und Art der Abgeltung. Das Urheberrecht gibt hier nur einen Rahmen vor. Dazu Dieter Meier.
Das ist dann die dritte Stufe, wie man es bezahlt. Die zweite ist, über welche Kanäle man es bezahlt, und die dritte ist dann, wie man es bezahlt, und das sind alle Formen der Abgeltung denkbar, ja.
Ob nun also ein Anbieter pro Abruf eines Films Tantiemen zahlt oder ob der Privatanwender schon über die Leerträgerabgabe beim Kauf eines DVD-Rohlings seinen Teil leistet, bleibt Teil der Diskussion. Damit sind wir schon wieder beim Thema Privatkopie. Den Audiovisionshändlern ist sie ein Dorn im Auge. Für die Verwertungsgesellschaften ist sie eine Einnahmequelle.
Wir stellen uns auf den Standpunkt, die erlaubte Privatkopie mit Abgeltung über den Leerträger, das hat sich bewährt, das ist ein System, das sich bewährt hat. Im Moment will die eine Seite das einschränken, indem man die Umgehung von Schutzmaßnahmen unter Strafe stellt. Auf der anderen Seite wollen die Konsumentenschutzorganisationen gar nichts mehr bezahlen für die Privatkopie. Beides ist in dieser extremen Form aus unserer Sicht kein gangbarer Weg.
Die Konsumentenschutzorganisationen haben sich zum Beispiel erfolgreich gewehrt gegen die geplanten, recht hohen Pauschalabgaben auf Festplatten, wie sie zum Beispiel auch in populären MP3-Playern eingebaut sind. Die Kompromisse werden laufend ausgehandelt, auch und gerade in der laufenden Revision des Urheberrechts. Dieter Meier.
Der Bundesrat und auch der Ständerat sind auf einer mittleren Linie gefahren und das dünkt mich eigentlich ein guter Weg. Das Umgehen von wirksamen technischen Schutzmaßnahmen ist an und für sich neu dann verboten und auch schon das Anbieten von Umgehungsmaßnahmen ist verboten. Hingegen macht der Schutz Halt vor der privaten Haustüre. Die Polizei hat in meinem Wohnzimmer nichts zu suchen.
Nun ist das aus Konsumentensicht aber doch paradox. Ich soll eine Abgabe auf Leerdatenträger zahlen, weil ich darauf urheberrechtlich geschützte Inhalte speichern könnte. Aber der Verkauf der Programme, die mir das Kopieren kopiergeschützter DVDs ermöglichen, ist verboten. Wie also soll ich meine Privatkopie in Zukunft herstellen? Das ist ein Missverständnis, sagt Dieter Meier.
Es gibt kein Recht auf die Privatkopie, das gibt es nicht. Es gibt dort, wo es möglich ist, darf man das machen und man zahlt eine Entschädigung, aber ein Recht auf eine Privatkopie gibt es nicht. Das heißt, es ist möglich, dass auch, wenn es möglich ist, das mit technischen Maßnahmen auszuschließen, dann ist das zu akzeptieren. Aber es gibt ja andere Quellen, es gibt ja nicht nur das Internet als Quelle.
Und das ist auch der springende Punkt für die Verwertungsgesellschaften. Das Bild von den Schulhofpiraten, welche CDs und DVDs unter der Hand kopieren und weitergeben, das malt vor allem die Audiovisionsindustrie.
Nein, so einfach ist es nicht eben. Also beim audiovisuellen Repertoire ist immer noch so, dass mehr als 95% aller Kopien ab Fernsehen hergestellt werden. Und das ist die Hauptquelle und das wird auch berücksichtigt bei der Höhe der Entschädigung, welche Quellen verwendet werden und wie viele Privatkopien überhaupt von geschützten Werken überhaupt auf diese Lehrträger gemacht werden.
Früher in dieser Sendung hat der Vertreter von Audiovision Schweiz argumentiert, die physischen Datenträger wie DVDs würden ja ohnehin mittelfristig vom Internet und Kabelverbreitung abgelöst werden. Da ist Dieter Meier skeptisch.
Das wird sicher mehr Verbreitung finden als bisher, aber ich denke, der Mensch, der will immer auch ein Werkexemplar, ich will ein Buch zu Hause haben, ich will eine CD, wenn die noch gut dokumentiert ist mit einem interessanten Booklet, dann kaufe ich mir die und dann lade ich mir die nicht runter.
Und darum verteidigen die Verwertungsgesellschaften auch die Privatkopie.
Sie zahlen ja dann für die Kopie, die sie anfertigen, für die private Kopie, die sie anfertigen, über den Lehrträger zahlen sie eine Entschädigung. Damit ist dem Berechtigten ja gedient.
Konsumentenschützer argumentieren dagegen, dass digitale Rechteverwaltung und Kopierschutzmaßnahmen ja gerade die Nutzung der Lehrträger für Kopien verhinderten und dass daher auf die Lehrträgerabgaben zu verzichten sei. Da haben die Audiovisionshändler und die Verwertungsgesellschaften klar unterschiedliche Interessen, wie Dieter Meier zugibt.
Wenn wir das tun würden, auf die Vergütung verzichten, dann müsste man auch die Privatkopie verbieten, das ist klar. Und das wäre dann sicher nicht im Interesse der Konsumenten und Konsumentinnen.
Damit ist klar, aus Sicht der Verwertungsgesellschaften dient die Lehrträgerabgabe auch den Interessen der Konsumenten. Das Urheberrecht berücksichtigt also nicht nur die Interessen der Urheber, sondern auch jene der Konsumenten. Das bestätigt Dieter Meier.
Schon bisher, das Artikel 60 des bisherigen Urheberrechtsgesetzes gibt schon Oberschranken, was Urheberrechtsgesellschaften verlangen dürfen für die Rechte.
Und wie stellt sich Swissimage als Repräsentant der Autoren zum Zitatrecht, zur Sampling- und Mixing-Kultur, zum Problem der Internet-Mix-Videos aus rechtlich geschützten Werken?
Die Verbindung von solchen Werken, das ist eine andere Frage. Ja, wie weit, da sind halt dann die Persönlichkeitsrechte auch der Urheber betroffen, wenn ich beginne, Filme auseinanderzunehmen und neu zusammenzusetzen und mit anderen Werken zusammenzufügen. Das halte ich dafür, dass man halt die Berechtigten fragen muss, weil es geht um Persönlichkeitsrechte und ich will möglicherweise nicht, dass meine Bilder mit anderen in einem gleichen Film, in einem neuen Film verwurstet werden.
Dieter Meier von Swissimage argumentiert hier in erster Linie für die Autoren, nicht für die Copyright-Inhaber wie Fernsehstationen. Und im Autorenfilmbereich gibt es ja auch Möglichkeiten, der neuen, offenen Mix- und Remix-Kultur Rechnung zu tragen, wie Dieter Meier betont.
Also es gibt ja diese Bewegung von Open Law und
Creative Commons License.
Ich denke, heute viele Kulturschaffende, die in diesem Bereich tätig sind, die geben sich gegenseitig diese Rechte zur Verbindung mit anderen Werken zur freien Bearbeitung. Aber ich denke, man sollte niemanden dazu zwingen, sonst hebelt man das Urheberrecht als solches aus.
Die Creative Commons License, welche es Künstlern, Autoren und auch Programmierern ermöglicht, ihre Arbeit für andere zur Nutzung und Weiterentwicklung freizugeben, ist ein kulturphilosophisches Modell, das sich an den kommerziellen Rechteverwertern vorbei entwickelt hat. Unter dieser sogenannten CCL entstehen sozusagen ehrenamtlich Kunstwerke, aber auch Computerprogramme und ganze Betriebssysteme wie Linux, welche den industriellen Entwicklern eine Höllenangst einjagen. Die Revision des Schweizer Urheberrechts ist von solchen Fragen allerdings nur am Rande geprägt. Viel drängender ist die Frage, wie weit ein nationales Urheberrecht überhaupt noch funktioniert in einer Welt des schrankenlosen globalen Handels. Wie steht es zum Beispiel um die Behauptung des Apple iTunes Internet Music Stores, ihre Musikstücke seien für Schweizer Kunden darum teurer als für amerikanische, weil hier die Rechteverwertungsgesellschaften mehr Tantiemen fordern? Davon hält Dieter Meier wenig.
Ich denke nicht, dass die mehr verlangen in der Schweiz, hat mehr mit dem schweizerischen Volkseinkommen zu tun als mit dem Rechteerwerb. Tatsächlich ist es, war es bis heute so, dass Verwertungsgesellschaften die Rechte für ein bestimmtes Land einräumten, und zwar alle Rechte an einem Ort. Die EU-Wettbewerbskommission hat sich nun daran gestört und gesagt, wir brauchen Wettbewerb, ihr müsst euch öffnen. Jeder Anbieter kann im Online-Bereich für Musik, das ist jetzt im Moment beschränkt für Online und Musik, kann die Rechte dort erwerben, wo er will, beziehungsweise jeder Berechtigte kann zu der Gesellschaft, wo er, bei der er sich am besten vertreten fühlt. Und dieses System der nationalen Gesellschaften mit Gegenseitigkeitsverträgen, das soll ausgehebelt werden. Gerade das Beispiel mit diesen neuen Weiterverbreitungsarten, also Fernsehen auf PC, Fernsehen auf Mobiltelefone, hat gezeigt, dass das funktioniert. Wir können den Dienstanbietern diese Rechte für die ganze Schweiz einräumen, und zwar alle von einem Ort. Und das ist für ihn vermutlich einfacher, als wenn er bei verschiedenen Gesellschaften in ganz Europa die Rechte für verschiedene Repertoires einholen muss und er nie die Sicherheit hat, dass er jetzt alle Rechte hat.
Die laufende Revision des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat schon einen langen Weg hinter sich. Die verschiedenen Interessengruppen haben um Dutzende von Kompromissen gerungen. Die meisten Aspekte konnten wir in dieser Sendung nicht einmal am Rand erwähnen. Aber zumindest Dieter Meier von der Rechteverwertungsgesellschaft Swissimage ist zufrieden.
Bundesrat wie Ständerat sind bisher eine mittlere Linie gefahren, haben eine ausgewogene Vorlage vorgelegt. Es gibt Sachen, die fehlen aus unserer Sicht. Ein Folgerecht, eine Bibliothekstantieme, das fehlt jetzt dieses Mal. Aber ich denke, es ist eine vertretbare Lösung, eine mittlere Linie.
Und wann kommt die nächste Revision? Schließlich ist immer noch nicht absehbar, wie sehr die digitale Revolution die Verbreitung von urheberrechtlich geschützten Werken in Zukunft beeinflussen wird. Dieter Meier bleibt gelassen.
Es hat schon eine Beschleunigung gegeben. Die letzte Revision ist ja 1992 erfolgt, das ist noch nicht so lange her. Die vorherige hat 35 Jahre gedauert. Es ist eine Beschleunigung da, aber ich denke, das hat jetzt mit diesen neuen Nutzungsarten, mit dem Aufkommen von Internet zu tun gehabt. Das ist jetzt in dieser Zwischenphase entstanden. Ich glaube, wir sind jetzt auf einer anderen Stufe. Jetzt wird es das sich wieder etwas beruhigen.
So wie es derzeit aussieht, sind tatsächlich die meisten Kompromisse geschlossen. Man rechnet damit, dass die Räte das Gesetz in der Herbstsession verabschieden können. Und dann wird es möglicherweise schon per 1. Januar 2008 in Kraft treten.
Michael Sennhauser zur laufenden Revision des Schweizer Urheberrechtsgesetzes.